Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend zu diesem Tag im Turm. Ich hätte Verständnis dafür gehabt, wenn Sie lieber auf der Terrasse geblieben wären. An diesem Abend Zürich zeigt sich von seiner allerschönsten Seite. Unglücklicherweise diskutieren wir heute über ein bisschen andere Grauzonen und darin sind Sie ja schließlich auch hier. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Balz Hösli. Ich bin Mitglied des Vorstandes der UZH Alumni und auch der Präsident des FAN, das ist der Fonds zur Förderung des akademischen Nachwuchses. Übrigens eine ausgezeichnete Investition, bei der Sie nur gewinnen können, im Gegensatz zu den Börsen von heute. Wir heißen Sie mit sehr großer Freude willkommen. Aber wir sind auch nicht wirklich erstaunt, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben also eine Warteliste. Wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht. Ich nehme an, dort werden dann auch noch ein paar kommen. Diesen Talk im Turm führen wir gemeinsam durch mit der UZH Kommunikation. Ich glaube, es gibt im Moment kaum ein anderes Thema als Europas Zukunft, Herausforderungen und Chancen, das aktueller sein könnte. Und es gibt auch kaum zwei reputiertere Koryphäen als unsere beiden Gesprächsführenden, die Ihnen im Anschluss dann vorgestellt werden. Der Talk im Turm ist ein ganz wichtiges Instrument der UZH Alumni. Er möchte nämlich auf den Punkt bringen, wofür diese Organisation steht. Wir möchten die Bindung zwischen der Universität Zürich und ihren Absolventinnen und Absolventen dauerhaft festigen. Wir sind auch bestrebt, ihre hoffentlich lebenslang andauernde wissenschaftliche Neugier laufend zu unterstützen und zu nähren. Und wie heute Abend, Ihnen den Zugang zu aktuellen Themen und Kommentierungen dazu durch unsere Know-how-Trägerinnen, die wissenschaftlichen Know-how-Trägerinnen und Träger, zu ermöglichen. Wir schaffen auch Räume, um sich zu vernetzen und die beste Möglichkeit, sich nachher auch ein bisschen zu vernetzen, ist natürlich der Apéro, der in der Folge dann Sie alle, zu dem Sie in der Folge alle eingeladen sind. Ich muss Ihnen nicht vorstellen, Professor Dr. Tobias Straumann und Politologe Professor Dr. Jonan Slepin. Sie werden heute das Gespräch führen und Sie werden moderiert durch unser Moderatorenduo Rita Ziegler und Roger Nickel, beide natürlich auch Alumni der Universität Zürich. Frau Ziegler leitet die Abteilung Media Relations an der Universität Zürich und Roger Nickel ist ein langjähriger Redaktor des UZH-Magazins, das natürlich auch das Thema bereits vorgegeben hat. Passend zum Thema werden wir heute unterstützt von UZH-Alumni Politikwissenschaft. Herzlichen Dank dafür und stellvertretend an Herrn Urs Grob, aus dem Vorstand dieser Fachschaft, der heute Abend auch hier ist. Wir danken auch unserem Partner Bonuscard, dem Herausgeber der UZH Alumni Kreditkarte, für die Unterstützung dieser Veranstaltung. So, das war meine Einleitung. Auf die haben Sie nicht gewartet, aber auf das, was jetzt kommt, haben Sie mit Sicherheit gewartet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, einen spannenden und interessanten Abend und ich übergebe gerne an unsere Moderatoren.
Ja, vielen Dank, Balz Hösli, für diese Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie recht herzlich zum Talk im Turm. Das Thema, wie gesagt, Europas Zukunft, Herausforderungen und Chancen interessiert uns alle brennend. Gibt es auch viel zu reden dazu. Donald Trump, das Ende des Multilateralismus und ungewisse Allianzen. Europa steht zurzeit unter Druck und muss sich vor allem ökonomisch und auch sicherheitspolitisch neu orientieren und auch neu koordinieren. Wie kann sich der alte Kontinent in der globalen Ordnung und Neuordnung behaupten? Wo hat Europa seine Schwächen? Wo hat der alte Kontinent auch seine Stärken? Und wie kann es wie kann der Kontinent diese Stärken ausspielen? Das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen mit unseren beiden Gästen. Das ist zum einen eben Jonathan Slapin. Er ist Professor für politische Institutionen und europäische Politik hier an der UZH. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit demokratischer Politik, politischen Parteien und der Gesetzgebungspolitik. Zum anderen heiße ich Tobias Straumann. Willkommen, er ist Professor für Geschichte der Neuzeit und für Wirtschaftsgeschichte. In seiner Forschung interessiert er sich insbesondere für das Zusammenspiel von Wirtschaftskrisen, Institutionen, Politik. Das Gespräch wird, wie von Balz Hösli bereits erwähnt, von Rita Ziegler und mir, Roger Nickel moderiert. Und auch erwähnt das UZH-Magazin zum Thema Europas Zukunft gemeinsam erfolgreich. Es bildet eine Art den Hintergrund auch dieses Gesprächs. Zum Thema gibt es dort auch noch mehr zu lesen und jetzt fangen wir an.
Genau, wir möchten zu Beginn eine kleine Zustandsanalyse machen und wir haben es gehört, Europa ist an verschiedenen Fronten enorm gefordert im Moment. Vielleicht auch noch klammern wir die aktuellsten Entwicklungen mal noch kurz ein bisschen aus und mit Blick des Politologen und mit Blick des Wirtschaftswissenschaftlers, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen? Wie steht es um Europa?
Möchten ja, so klar, ich meine, die größte, es gibt eigentlich viele, auf einer Seite die geopolitische Situation mit Russland. Hätten wir letzte Woche gesprochen, hätte ich das gesagt. Und dann diese Woche die ökonomische Situation mit Zollen und Amerika. Und dann, wie reagieren die Politiker Europas und untereinander mit Populisten und Rechtsextremen, das war bis vor einigen Wochen auch das größte Thema.
Und, also ja. Die Themen, die wechseln sich schnell ab, so viel höre ich schon mal heraus. Tobias Straumann?
Ich finde eben, Europa ist... ich bin langfristig immer sehr optimistisch, weil Europa hat ja eine tolle Geschichte und enormes Potenzial. Im Moment, ja, wir kennen alle die Herausforderungen, es sieht sehr schwierig aus, aber es gab ja immer wieder auch in den letzten Jahrzehnten Phasen, wo sich die Länder anpassen mussten. Ich denke nur an die Euro-Krise. Meine Südeuropa hatte Arbeitslosigkeit von 20-30%, Staatsschuldenkrisen, Bankenkrisen und hat sich jetzt doch recht gut erholt. Ist nicht alles wunderbar, aber es hat sich erholt. Das heißt, auch in der Corona-Zeit, das war zum Teil sehr schwierig, irgendwo hat man das doch überwunden. Also das Potenzial ist schon da, sich an Krisen anzupassen, aber es wäre noch viel mehr möglich. Und das tut einem weh zu sehen, dass das nicht richtig genutzt wird.
Also da höre ich hinaus, Europa macht mehr aus als nur die geografische Lage, die irgendwie verbindet. Was ist dann das Potenzial von Europa? Oder wo liegt seine Stärke? Was eint die Länder in Europa?
Ja, also es war mal der Kontinent der Innovation. Dann ist es politisch. Es ist einer der besten Orte der Welt, um zu leben. Es ist friedlich. Man hat auch innenpolitisch wirklich ruhige Verhältnisse, wenn man das international vergleicht. Demokratisch, viele Freiheitsrechte. Also es ist immer noch einer der besten Kontinente der Welt. Wertegemeinschaft muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt dieses alte Gefälle zwischen Ost- und Westeuropa. Das ist nicht neu, das geht weit in die Geschichte zurück. Das ist auch nicht so leicht aufzuheben. Aber trotzdem, da gibt es eine erfreuliche Konvergenz, würde ich sagen. Die konvergenten Kräfte sind viel stärker, auch zwischen Nord und Süd. Ökonomisch, aber auch wertemäßig gibt es eine starke Konvergenz. Also es läuft vieles sehr gut, aber eben, wir werden die Probleme dann im Einzelnen sehen. Es fehlt so wie der entscheidende Schritt, um dieses Potenzial voll zu nutzen.
Ja, ich meine, wir sehen auf einer Seite natürlich viele Unterschiede zwischen Europa, also Ost und West, Nord und Süd, und viele verschiedene, also sogar Werte und Religionen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt immer noch diese europäische Idee von Menschenrechten, liberale Politik, Demokratie, und wenn wir solche Herausforderungen sehen, wie momentan in Amerika, es gibt einen größeren Druck, dann in Europa sich zu einigen. Und dort besteht eigentlich meiner Meinung nach eine Möglichkeit, das vielleicht zur mehr Kooperation führt.
Dass das wirklich jetzt, dass das ein Effekt sein wird jetzt in dieser neuen Konstellation, wo jetzt auch eben Allianzen wie die zu der USA, die ja Tradition haben, jetzt geschwächt werden, dass Europa da zusammenrückt.
Ich meine, das sehen wir schon und haben wir in der letzte Woche ein paar Mal gehört, dass Politiker, die früher so innerhalb Europa gekämpft hat, jetzt gibt es schon ein bisschen Druck, sich zusammenzuarbeiten.
Okay. Also ich sehe das überhaupt nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht entscheidend für die für die europäische Entwicklung. Und ich finde das auch ein Problem, dass wenn Europa Probleme hat, dann reden die immer über mehr Kooperation. Das ist auch nicht der Punkt. Ich meine, die Kooperation ist unglaublich schwierig. Wird immer schwierig bleiben wegen der Geschichte. Wir haben diese Nationalstaaten, die Leute haben immer noch ihre hauptsächliche Loyalität zu ihrem Lande. Auch wenn ich gewählt werden möchte, muss ich für das eigene Land etwas herausholen. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Zum Beispiel, um das Innovationspotenzial wirklich zu nutzen. Da muss man nicht dauernd in Brüssel darüber diskutieren, machen wir jetzt eine Innovationsunion oder machen wir eine Verteidigungsunion, sondern es reicht, wenn die einzelnen Länder ihre Hausaufgaben machen und wenn man sehr pragmatisch dort zusammenarbeitet, wo es etwas bringt. Und ich glaube, das ist ein Problem von Europa, ist, dass man das immer zuerst über die Europäische Union zunächst klären möchte und dann kommt man nicht weiter und dann bleibt das Problem unerledigt. Statt dass man überlegt...
Dass man das Große anschaut,
Nur ein Beispiel, CERN. CERN ist eine der größten Erfolgsgeschichten Europas. Klar, die Amerikaner sind auch beteiligt. Das ist völlig außerhalb von institutionellen Diskussionen gewesen. Die ESA, die europäische... die heißt, glaube ich, ESA. Mhm. Ja. Weltraum, unglaubliche Erfolgsgeschichte, eben gerade nicht in Brüssel. Und trotzdem eine wunderbare Kooperation, Airbus. Airbus, das war, kann man diskutieren, ob das nur Erfolg war, aber ich glaube, es ist ein Erfolg. Das war vor allem, glaube ich, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die haben ihre Rüstungs- und Flugzeugbau zusammengelegt. In die Richtung muss es gehen. Und sobald das Richtung Brüssel geht, ist völlig klar, dass sich die nicht einigen. Ist auch keine Kritik, ist völlig logisch. Ist viel zu schwierig. Okay. Also wieder viel mehr Pragmatismus und eben dieses Potenzial nutzen. Kooperation, ja, aber nicht über diese höchste Ebene.
Gut, das nehmen wir mal so entgegen und schauen uns das dann vielleicht noch mal genauer bei einzelnen Themen an. Jetzt, ich meine, der große Hammer, der ist ja jetzt letzten Mittwoch passiert, als die Trump-Administration diese Zollmauer hochgefahren ist. Jetzt auch nochmal historisch gesehen, sind wir jetzt da in einer Situation auch, wo es historische Vorbilder gibt, wo man sagt, irgendwie, da kann man irgendwie einen Blick in die Geschichte hilft einem auch ein wenig die Gegenwart zu verstehen.
Also ich glaube, nein, es gibt keine, in dieser Intensität gibt es kein historisches Vorbild. Was ja immer zitiert wird, ist das Smoot-Hawley Act von 1930. Das war auch eine amerikanische Zollerhöhung, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die globale Rezession schon ziemlich weit fortgeschritten war. Das hat sicher enorm geschadet. Das war also in dem Sinne genauso widersinnig wie die Maßnahmen, die wir jetzt besprechen. Aber es war nur von etwa 15 auf 20%, also nicht sozusagen von 3-5% auf 30%. Das ist völliger Wahnsinn. Und das gibt's nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt die Weltwirtschaft kollabieren wird. Was mir sehr Sorgen macht, sind die Börsen. Da könnten sich so Zweitrundeneffekte ergeben, die dann aufs Finanzsystem übergreifen. Und wenn das passiert, dann wird es richtig gefährlich. Der Handel alleine, das gibt eine, es gibt sicher einen Schock, es gibt Probleme, es gibt wahrscheinlich auch eine Rezession, aber es ist doch nicht so bedrohlich wie jetzt in den 30er Jahren. Und auch die Forschung sagt relativ klar, dass dieser Smooth Hawley Act war schädlich, aber das ist nicht der Kern der großen Depression. Auch dort war es eher Finanzbeziehungen und vor allem dann der Goldstandort, die fehlende geldpolitische Möglichkeit, die Krise zu bekämpfen, die haben wir heute nicht. Aber wenn es aufs Finanzsystem über das sieht man jetzt gar nicht. Aber wenn plötzlich die Banken gegenüber ihren Kunden die Kredite ausweiten müssen, weil die Hedgefonds zum Beispiel verkaufen müssen, weil sie keine Liquidität mehr haben. Das gibt dann so Engpässe, die dann aufs Finanzsystem übergreifen.
Und das führt dann wohin?
Ja, dann geht es nicht gerade Finanzkrise, aber dann hat man plötzlich diese Verstopfung im Finanzsystem und das gibt dann enorme Panik. Okay. Aber wir sind noch nicht so weit, aber das ist, was mir wirklich Sorgen macht. Die Zölle an sich sind auch ganz schlimm, aber es ist nicht so, dass wir da jetzt in eine totale Katastrophe hineinschlittern würden.
Wie siehst du das auch mit historisch gesehen?
Ja, was ich ein bisschen vielleicht witzig finde, ich habe gelesen, vielleicht du weißt mehr als ich, aber nach dem Smoot Hawley, es war damals, dass der Kongress entschieden hat, die Macht an den Präsident über den Zollenrechte zu geben. Also deswegen kann Trump machen, was er will und was er macht, weil...
Das war der Ursprung dieser Kompetenz.
Das Argument war, im Kongress hast du all diese Lobbyisten, die für ihre verschiedenen Branchen, und es begann ja mit Verhandlungen über die Agrarzölle, also man hatte nach dem Ersten Weltkrieg ein Überangebot in der Agrarwirtschaft, das ist immer nach Kriegen so, und da begann die mit Zolldiskussion. Dann hat plötzlich jeder Abgeordnete gesagt, aber ich möchte auch noch. Ja. Und am Schluss hat man überall hohe Zölle gehabt, auch bei der Industrie und dann, wie du gesagt hast.
Das hat funktioniert. eine gewisse Zeit.
Haben wir es dem Kongress weggenommen.
Ja, genau. Was ich interessant finde, ist, dass wenn Trump, also ich weiß nicht über historische Vergleiche, aber das, was Trump jetzt macht, dann sehen wir plötzlich in den europäischen Umfragen, dass die Mitte-Rechts-, Mitte-Links-Parteien sofort gewinnen. Der hat wirklich das Wind von den Segeln rausgenommen von den Rechtspopulisten. Ob das bleibt oder nicht, na, mal schauen, aber ich meine, dass viele, die früher ein bisschen hat vielleicht Trump als gut gesehen, das ist ja vielleicht nicht mehr oder momentan nicht.
Dass es hier auch ein bisschen einen Schock gab und eine...
Ja, genau. Ja. Wie könnte er das machen oder ob das wirklich echt ist?
Das würde mich allgemein interessieren. Wir haben am letzten Mittwoch kurz mit Ihnen beiden gesprochen, als im Vorgespräch, und das war noch vor der ganzen Verkündigung am Abend dann. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen im ersten Moment, als Sie das gehört haben? Konnten Sie das irgendwie verdauen, verorten? Haben Sie damit gerechnet?
Ja, ich meine schon. Es hat mich nicht wirklich überrascht. Nicht, weil es nicht überraschend ist, aber weil er hat schon von Anfang an gesagt, das ist, was er machen will. Und er macht genau, was er früher gesagt hat. So es ist keine große Überraschung. Obwohl die Auswirkungen wird wirklich heftig.
Das Maß ist vielleicht überraschend, oder?
Ja, dass sie überhaupt keinen Plan hatte oder dass die Nummern sind einfach aus der Luft rausgezogen. Mhm. Das ist das war ein bisschen überraschend.
Die Willkür quasi dieser Berechnung.
Ja, vor allem die Inkompetenz. Mhm. Also diese Regierung ist völlig, also meine These ist, die Trump-Regierung ist vorbei. Diese Präsidentschaft ist schon am Ende. Das ist so inkompetent. Ich meine, jeder, der nur schon ein bisschen Vertrauen hatte, wie gesagt, oder die Leute, die vielleicht sagten, okay, es ist nicht alles schlecht, das ist völlig vorbei. Und ich glaube, diese verschiedenen Gruppen, die die Trump-Regierung unterstützt haben, einerseits auch eher so Leute, die für die auf die Deregulierung gehofft haben und gedacht haben, jetzt kommt ein Wirtschaftsaufschwung, die werden sich absetzen. Und wenn dann die Rezession kommt und die steigenden Preise wirklich wirksam werden, dann wird auch die ganz normale Basis davon marschieren. Und das wird im nächsten Quartal wird das schon beginnen. Also so inkompetent, also wenn zum Schluss irgendwie Inseln Zölle zahlen müssen, wo nur Pinguine leben, also das ist schon spektakulär. Oder? Ja. Also das ist völliger Wahnsinn. Aber und auch eben geostrategisch, also dümmer kann man es nicht anstellen. Also zum Beispiel Taiwan wird total bestraft. Ja. Und also nein, es ist unglaublich.
Wie reagiert man auf solche Inkompetenz oder auf solche totale
Abwählen.
Abwählen können wir nicht. Ja. Wie reagiert Europa sinnvollerweise?
So, ich meine, wie früher gesagt, mehr Kooperation oder die Innovation. Ich meine, eigentlich, ob es passieren wird oder nicht, ist eine Frage. Es wird schon schwierig, ob es über Brussel laufen soll oder nicht. Das ist auch eine andere Frage. Aber es gibt, wenn irgendwelche Regierung jetzt das Geld ausgeben würde für Forschung, für Innovation, es gibt eine Riesenmöglichkeit, dass man könnte wirklich die Wissenschaftler in Amerika versuchen, wegzufliehen. Und wenn man das sie hierher heranlocken könnte. Aber dafür braucht es Geld und einen Plan und das schnell reagieren. Und das ist in viele oder vielleicht alle europäischen Länder eigentlich schwierig. Und das ist, bevor wir über Kooperation zwischen Ländern sprechen. Aber eigentlich besteht schon eine Möglichkeit oder diese. Ja, aber das zu nützen ist nicht einfach.
Das sagst du auch in einem Interview in der NZZ, war das Zitat, Europa hat enormes wirtschaftliches Potenzial, hat aber vergessen, es zu nutzen.
Ja, was ich vorher schon gesagt habe, das ist das eine, also beim Zollstreit jetzt ganz konkret würde ich nicht eskalieren, also die Schweiz sowieso nicht, ich würde das ja nicht machen, für die Schweiz wäre das verheerend. Und für Europa will ich auch nicht eskalieren. Ich meine, das Problem ist ja nicht ganz falsch. Das ist immer bei Trump. Er spricht ja Probleme an, die durchaus eine gewisse reale Grundlage haben. Nur die Vorschläge sind dann nicht so geeignet, dieses Problem zu lösen, sondern sie verschärfen es. Aber das Problem ist natürlich, und das gilt für China, es gilt insbesondere für Deutschland, es gilt auch für die Schweiz. Wir haben einen enormen Exportüberschuss. Ist ja auch für uns nicht besonders gut. Also das heißt, wir legen Jahr für Jahr gewinnen wir sehr viele Devisenanlagen, aber die werden periodisch immer wieder abgeschrieben, weil ja der Franken immer stärker wird. Das ist eigentlich ein Verlustgeschäft. Und Europa müsste viel mehr den internen Konsum ankurbeln und die interne Investitionen, damit dieser Handelsbilanzüberschuss ein bisschen zurückgeht. Und man kann natürlich nicht die Wirtschaft so aufstellen, dass sie vor allem durch die Exporte wächst. Und Europa wäre groß genug, um eben diesen Binnenkonsum und diese Binneninvestitionen anzukurbeln. Und das hat man auch vernachlässigt. Und bei China ist das noch viel ausgeprägter. Das ist absolut auf Export getrimmt. Jetzt, wo China diese Immobilienblase geplatzt ist und enorme Probleme hat, viel Arbeitslosigkeit, möchte sie es wieder über die Exporte machen. Das finde ich richtig, dass man da sagt, das geht nicht. Ihr müsst euer Wirtschaftsmodell umstellen. Also ich finde, auch daran muss Europa sich überlegen. Und es ist eben so, dass die Lösung der Eurokrise war im Süden jetzt eben auch so, dass man begonnen hat, Exportüberschüsse zu erwirtschaften. Das bedeutet, man hat eben den Staatshaushalt zurückgefahren, weniger Investitionen und die Löhne relativ tief gehalten, damit man kompetitiver ist beim Export. Aber auch das wirkt eigentlich den Binnenkonsum eher ab. Das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber eigentlich ist ein Exportüberschuss, das ist kein Ziel, das ist sinnlos. Und eben gerade die Schweiz verliert eigentlich nur Auslandsanlagen. Also man sieht, es ist etwa bei 100% des BIP bleibt es, obwohl wir Jahr für Jahr eigentlich unser Auslandvermögen anhäufen. Aber es kommt immer wieder runter.
Gut, jetzt wie konkret könnte das dann gehen? Also Europa muss sich mehr auf seinen eigenen Binnenmarkt konzentrieren, sagst du nix, John. Ja, wie denn? Also was sind dann da die Herausforderungen? Ich meine, eben die EU gibt es, es gibt aber auch immer noch sehr viele Regulierungsschranken auch. Es ist schwierig, diesen Binnenmarkt wirklich zu entwickeln und dieses Potenzial auszuschöpfen. Wo sind da genau konkret die großen Herausforderungen? Wie kann man diesen Binnenmarkt denn besser nutzen, wie ihr das wünschen würdet?
Das Hauptproblem, ich meine, ist, dass wir in Europa sind alle zuerst Deutsche oder Französer oder Spanier, und das ändert sich nicht. Und es gibt auch so diese Grundprobleme, dass zum Beispiel, wenn man in Frankreich irgendwas machen möchte, muss man Französisch können. Und das können die Polen nicht. Und so gibt es diese Sprachgrenzen und kulturelle Grenzen, die einfach bleiben. Und ich weiß nicht, ob wir eine gute Lösung haben oder was wir können so abschaffen, um das zu kompensieren. Aber es gibt diese wirklich diese kulturellen Hürden, die schwierig zu überwinden sind.
Und die ja eigentlich auch schon mal ein Vorteil waren, wenn ich im Vorgespräch richtig verstanden habe. Die Vielfalt kann ja auch nützen. Kannst du das vielleicht kurz ausführen?
Ja, also in der europäischen Geschichte war das immer so, wenn es an einem Ort nicht funktioniert hat, ist man einfach woanders hingezogen, von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land, und irgendwo ist man dann willkommen gewesen und konnte das umsetzen.
Das funktioniert aber nicht mehr
so. Ja, es ist natürlich eine andere Welt heute. Man braucht schon größere Binnenmärkte, das stimmt schon. Aber ich meine, ich wäre einfach mal froh, wenn von allen Regierungen, den Länderregierungen, aber auch von der EU-Kommission mal das Signal kommen würde, wir bauen jetzt einfach alles ab, was nicht nötig ist. Ich meine, das ist Wahnsinn, was die EU-Kommission in den letzten 10 Jahren reguliert hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Was müssen wir dann konkret abbauen? Was sind da die größten...
All diese Vorschriften für Reporting, und du musst alles nachweisen, und du brauchst Wahnsinn. Und die kleinen Firmen können das gar nicht stemmen, aber es gilt ja auch in der Schweiz. Es ist ein genereller Trend gewesen. Und ich bin ja absolut staatsfreundlich. Ich finde, der Staat ist sehr, sehr wichtig. Ich bin auch vom Staat bezahlt. Also, aber das hat Dimension an. Das ist einfach nicht mehr normal. Mhm. Und das ist völlig selbstverursacht. Und da sehe ich eben durchaus Möglichkeiten. Und es gibt ja auch Anzeichen. Man hört das überall. Aber ich meine zum Beispiel jetzt die Konzernverantwortungsinitiative, Lieferkettengesetz, das ist wirklich aus einer Zeit, wo es keine Rolle spielte. Aber das ist so absurd, wenn gleichzeitig chinesische Importe, die müssen überhaupt nichts bewegen. Und da haben wir Zwangsarbeit, da haben wir Umweltschäden, grauenhaft. Aber irgendein KMU, das ein bisschen größer ist, muss plötzlich nachweisen, dass wirklich überall klar abgeht. Das geht nicht. Wir sind in einer wirtschaftlichen Situation, wo wir uns das schlicht nicht mehr leisten können. Die neueste sind diese Entwaldungsrichtlinie, wo ich irgendwie nur noch Holz brauchen darf, wo ich ganz sicher bin, dass sofort wieder ein Baum gesetzt wird. Mhm. Das ist so, das kann man sich gar nicht. Und das sind ganz dicke, das hat irgendjemand mal gezählt, das sind die 36.000 Seiten in den letzten 10 Jahren. Und eben, ich bin ja völlig dafür, für einen guten Staat, gute Verwaltung, bin ich alles dafür. Es geht nicht um diese Kritik, es ist nicht gegen den Staat gerichtet, aber es kommt alles aus einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, das können wir uns leisten, und jetzt wird es einfach eng, und wenn wir nur mal das Signal hätten, dann das würde doch schon viel auslösen.
Aber hast du das Gefühl jetzt eben, es gibt diesen Regulierungsdickicht, in dem man es zum Straucheln kommt quasi oder nicht vorwärts kommt. Ist das jetzt irgendwie die Situation, in der wir jetzt sind, die Entwicklung, in der wir jetzt sind, ist das ein Trigger, der jetzt eben da mehr in diese Richtung eine Entwicklung zulässt? Wie siehst du das, John?
Also diese Regulierung kommt aus Europa hat diese Idee, die Europäische Kommission, die Idee ist immer regulieren, so zerschlagen, dann wieder aufzubauen, sodass alle gleich behandelt wird. Ja, und dann, aber sie haben diese und sie wollen das machen in so umweltfreundlicher Weg oder dieser Weg. Und sie haben für manche Sachen wirklich eine gemeinsame Regulierung kreiert. Und sogar, ich meine, auf einmal war die Regulierung zur Arbeitsstunden zum Beispiel besser geregelt als in den USA oder irgendwelches Land, ja, wo auf jeder, alle in Europa haben Recht auf 4 Wochen Urlaub oder sowas. Aber das Problem ist, ich meine, sie versuchen immer wieder ein politisches Spin dazu zu geben, so es muss so umweltfreundlich sein oder für die Arbeiterrechte zu schaffen, statt einfach Innovationen zu fördern.
Kommen uns die Werte in die Quere?
Kommen die?
Die Werte, die Wertegesellschaft, von der wir vorhin gesprochen haben.
Ja, schon, schon. Ich meine, das ist ein Treiber. Und das, ob es funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache. Und die Sache ist, dass es, ja, dann es verursacht eigentlich mehr Regulierung in gewisse Gebiete. Das macht es ein schwieriger statt.
Ich möchte noch kurz einhängen. Du hast vorhin gesagt, es gibt Anzeichen, dass es sich bessert. Mhm. Was wären die?
Ja, also von der Leyen hat das jetzt ein paar Mal gesagt. Mhm. Sie war eine der größten Treiber dieser Regulierung. Sie hat jetzt selber gemerkt, dass das Europa schwächt. Und auch in den einzelnen Ländern hört man das schon. Ja. Mhm. Es braucht einfach lange, bis da wieder etwas passiert. Aber man merkt schon, dass man gemerkt, man hat es übertrieben. Ich sage ja nicht, dass das alles löst. Aber das wäre mal ein wichtiges Signal. Und dann würde ich halt eben wieder klären, was sollen die Länder tun und was soll die Zentrale tun. Die Kommission hat nichts verloren bei Arbeitsrechten. Es tut mir leid, das ist Ländersache. Und jedes Land ist ja anders mit Gewerkschaften. Und ich würde sagen, die ärmeren Länder, die müssen sowieso liberaler sein, weil sie wirtschaftlich aufholen müssen. Die brauchen vielleicht etwas laxere Regeln, bis sie den Wohlstand erreicht haben. Der anderen. Es ist so unflexibel geworden. Und das Problem ist halt, es ist immer ein Machtkampf zwischen der Zentrale und den einzelnen Ländern. Die Zentrale sucht überall natürlich Möglichkeiten, um ihren Einfluss zu, das ist aber in der Schweiz leider auch so. Zum Beispiel Klima, oder? Über das Klima hat die Kommission jetzt gemerkt, da können wir bei der Umweltpolitik mitreden, das ist eigentlich Ländersache. Wir können bei der Energiepolitik, können wir Kompetenzen, das ist Ländersache und so weiter. Und da bräuchte es jetzt einfach eine Zentrale, die sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, die ist ganz wichtig, Außenhandelspolitik, das ist unser Job, der Rest zurück und ihr müsst selber schauen, dass ihr möglichst gute Rahmenbedingungen habt. Und solche Dinge sind durchaus machbar und ich glaube, es kommt auch jetzt wieder eine gewisse Bewegung in diese Richtung. Ja.
Das würde mehr Dynamik geben.
Ja, und wieder mehr, oder das ist ein Signal, mehr Freiheit für Innovation und eben diese Idee, dass ich, das haben wir auch im Interview besprochen, diese Idee, dass ich Innovationen sozusagen schon im Voraus so regulieren kann, dass alle negativen Auswirkungen schon eingedämmt sind. Der Witz von Innovation ist ja genau, dass es sehr viele Konsequenzen gibt, die ich überhaupt nicht voraussehen kann. Also die Definition Innovation heißt ja etwas Neues. Und es ist ja logisch, dass immer etwas Negatives dabei ist, aber da fehlt das Vertrauen, dass man das auch regulieren kann, wenn es dann dann kann man ja danach regulieren, wenn es ganz problematisch wird. Und das kann man auch in der Geschichte sehr gut beobachten, wie immer wieder neue Innovationen kommen, gibt Probleme, da braucht man halt Zeit, bis man damit zurechtkommt. Und die Idee im Voraus bei KI, ich meine, wer weiß schon, in welche Richtung sich KI entwickelt. Unmöglich voraus, aber die Europäer sind wahnsinnig stolz, dass sie die beste KI-Richtlinie haben. Das Problem ist einfach, dass die amerikanischen Konzerne zum Teil dann nicht mehr liefern. Also was soll das? Das muss sich ändern. Mhm. Und das ist wirklich, das geht nur um Europa und die Schweiz gehört da genau, ist im selben Spital krank, das muss man sehen. Mhm. Da geht es nicht um die EU oder nicht, sondern es ist der europäische Mindset im Moment.
Ja, ja gut. Die Botschaft die ist angekommen.
Ja, bei euch vielleicht schon.
Bei uns vielleicht, ja, zumindest, wie weit sonst, das werden wir sehen. Jetzt, ich möchte nochmal zu diesen Zöllen zurückkommen. Was ist jetzt irgendwie Gegenzölle? Hast du gesagt, Tobias, sind nicht die, ist nicht die richtige, also das Eskalieren, das ist nicht die richtige Strategie. Was ist denn die richtige Strategie aus eurer Sicht jetzt in dieser Situation?
Also ich würde eben als sonst mit der Trump-Administration reden und man muss halt Plan gemeinsam entwickeln, bei der Verteidigung sowieso, aber eben auch beim ökonomischen Modell muss man sich schon überlegen, wie man diesen Exportüberschuss ein bisschen abbauen könnte. Und zwar ohne, dass man sich schädigt, sondern eben indem man das Wirtschaftsmodell ein bisschen anders ausrichtet. Und das ist keine Hexerei. Also ich glaube unbedingt, das andere wäre schlimm. Es wäre für Europa ganz, ganz schädlich, wenn das richtig eskalieren würde. Und dann kann man vielleicht darauf hinarbeiten, dass diese Zölle nochmals gesenkt werden können. Ich halte das für eine ganz schlechte Idee. Und das Zweite ist die Idee, dass man jetzt wieder mit China mehr zusammenarbeitet. Also das ist komplett naiv. Und das Hauptproblem wird ja jetzt sein, dass China enorm stark jetzt den europäischen Markt mit Exporten überschwemmen wird, weil das nicht mehr nach Amerika geliefert werden kann. Das heißt, da ist der Konflikt absolut vorprogrammiert. Ja. Und die Europäer werden da die Zölle erhöhen. Und das finde ich, ist absolut gerechtfertigt. Gegenüber China muss man sehr klar zeigen, dass das nicht mehr tolerierbar ist, wie die den Welthandel verzerren. Ich meine, das ist ja eigentlich die Ursache der ganzen Probleme, dass China das liberale Welthandelssystem einfach für seine Zwecke genutzt hat und überhaupt keine Rücksicht genommen hat auf den Rest der Welt. Das ist jetzt der Gegenschlag.
Ja, ich stimme zu, im großen Teil, aber ich meine, es würde vielleicht doch etwas Sinn machen, die Zölle auf gewisse Güter zu erhöhen, zu sagen, dass, hey, wir merken das, was du dort in Amerika machst, und wir können doch zurückschlagen, zum Beispiel auf Harley Davidson oder Kentucky Whiskey, Bourbon oder irgendwas. Einfach, weil Trump ist einer, der immer, er gibt nichts, er wird nichts geben, wenn er nichts kriegt. Und wenn wir nicht haben, wenn wir können nichts geben, weil wir schon die Zölle auf Null haben, dann was wird er von uns verlangen? Er wird vielleicht auf Zölle auf Agrargüter verlangen. Das ist immer in der Schweiz heikel. Oder ich meine einfach, so dass die Schweiz was hat, um dann zurückzugeben, wäre vielleicht eine Strategie. Mit anderen Regierungen, das würde ich nicht sagen, aber mit Trump, ich meine, das ist seine Sprache, das ist, was er versteht.
Und, also die EU hat sicher mehr Möglichkeiten, bei der Schweiz sehe ich überhaupt keine Möglichkeiten, also die paar Flaschen Whisky, die dann nicht mehr geliefert werden können.
Genau, rein symbolisch, ja. Das meine ich.
Das tut nicht weh, wenn... Also,
ja, nein, es wird natürlich...
Aber bei der EU, klar, aber eben die EU ist natürlich in einer schwächeren Position. Diejenigen Länder mit Exportüberschuss sind einfach... Mhm. Und die Amerikaner können es sich ja schon leisten, protektionistischer zu sein. Kurzfristig ist es eine Katastrophe, aber mittelfristig ist das nicht so schlimm. Aber für Europa ist es sehr schlimm. Solange wir diesen Exportüberschuss... Und für China ist es auch eine Katastrophe.
Mhm. Aber geht die Rechnung denn auf? Also ich meine eben jetzt auch für die USA, also wenn man die Prognosen liest, sind sich eigentlich die Expertinnen und Experten alle einig, das bringt eigentlich nichts. Also das wird irgendwie die Arbeitslosigkeit erhöhen und es wird die Preise in die Höhe treiben.
Absolut, ja.
Das wird sich ändern. Ist das kurzfristig und es wird längerfristig, macht das Sinn? Oder?
Nicht Sinn, aber es ist nicht so schädlich für sie. Ja, es ist, okay. Das macht Sinn, macht es nicht, weil die Idee der Reindustrialisierung mit Zöllen ist sehr schwierig. Wenn man das 19. Jahrhundert anschaut, dann waren die Amerikaner immer protektionistisch. Das war nicht so, dass sie am Anfang entschieden, also jetzt die Zölle hoch und dann kam die Industrie, sondern es war eigentlich immer, man hat ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, aber es war immer protektionistisch. Die Freihandelsphase fängt erst nach dem Zweiten Weltkrieg an, wo die USA so überlegen waren, dass sie damit leben konnten, dass sie vielleicht da etwas mehr zahlen für den internationalen Handel. Aber das, dass man die Zölle raufschiebt, die 20%, und dann läuft es.
Also ist es denn überhaupt realistisch, dass in der aktuellen Situation überhaupt irgendjemand die Idee hat, die Industrialisierung wieder aufzubauen in den USA, in der Unsicherheit, die jetzt besteht, und eben Trump in 4 Jahren ist vielleicht wieder alles ganz anders?
Das kommt noch dazu. Es gibt sicher dann, das gab es auch in der Geschichte, immer wenn die Zölle erhöht wurden, dann, gerade die Schweiz hat Erfahrungen im späten 19. Jahrhundert, hat zum Beispiel Frankreich die Zölle angehoben, Deutschland, da hat man natürlich über der Grenze dann Firmen gegründet. Und das gibt natürlich dann Investitionen im Land, wo die Zölle erhöht werden. Da gibt es schon einen Effekt. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass die Demokraten die Zölle nicht massiv senken werden. Das haben sie auch unter Biden nicht gemacht. Und das ist auch in ihrer Basis, bei den Gewerkschaften ist das sehr populär. Aber das ist ein sehr langer Prozess. Und da braucht es bessere Ausbildung und so weiter. Es braucht sehr viele zusätzliche Faktoren, dass diese Industrialisierung gelingt. Und Zölle helfen, aber sie sind nicht ein Wundermittel. Man kann das nicht einfach so ankurbeln.
Man konnte ja auch lesen, dass die ganze Geschichte jetzt eben die letzte Woche aufgebrochen ist, dass das ja auch eine große Verwirrungsstrategie und Unsicherheits... eigentlich primär die Unsicherheit das Problem ist jetzt der aktuellen Situation.
Also kurzfristig Katastrophe.
Gut, machen wir vielleicht einen kleinen Schnitt und reden noch über die Sicherheit, sicherheitspolitische Aspekte. In Frage gestellt ist ja jetzt auch die NATO. Wie sieht das aus? John, was denkst du, hat die NATO eine Zukunft, und was heißt das, was steht da für Europa auf dem Spiel, deiner Meinung
nach? Ja, nein, nicht wie früher mindestens. Ich meine, NATO war immer von Amerika geführt, und jetzt sogar wenn die Demokraten die nächsten Wahl gewinnen würde, man kann dann Amerika nicht mehr vertrauen. Es müsste mindestens 2 demokratische Parteien geben, um eine Demokratie zu haben. Und momentan das haben wir nicht. Und ich meine, ja, es wird schwierig, diese Vertrauen zurückzugewinnen. Momentan sehen wir, dass der Amerika greift Grönland und Dänemark an, und das geht einfach nicht. Es ist nicht angreift oder macht sagt, dass wir werden Grönland erobern oder sowas. Das ist Schwachsinn. Es kann ich vorstellen, dass es passieren wird. Aber dass das gesagt wird, zeigt schon, dass dieses Vertrauen einfach weg ist, und die Europäer müssen sich irgendwie damit zurechtkommen, dass sie müssen sich gegen Russland und verteidigen, ohne auf Amerika diese Unterstützung zu haben. Wie sie das schaffen, ist nicht klar, weil so viel Rüstung kommt aus Amerika, und die Verbindungen sind so eng. Ja, aber ich meine, dieses Vertrauen ist verloren, und das zurückzugewinnen ist nicht einfach.
Welche Ansätze sind am vielversprechendsten, jetzt um sich zusammen zu raufen, auch bezüglich Aufrüstung in Europa?
Ja, es kommt eigentlich, ich meine, ja, das ist das Problem, die Rüstungsfirmen und alle Militär kommt aus den USA. Nicht alle natürlich, aber schon viele, sogar die Engländer zum Beispiel, sie haben eigene militärische Sachen, aber die Munition kommen aus den USA. Sie müssen... Ja, ich meine, es kommt zurück zu dieser Sache am Anfang, Innovation. Es muss einfach eine Innovation auch im Gebiet Aufrüstung und auch im Gebiet Verteidigungspolitik und nicht nur so mehr Geld auf einer Seite, das vielleicht jetzt sehen wir, Trump hat geschafft, was für 30 Jahre nicht schaffbar war. Da könnte man, dass die Europäer die Verteidigungsbudget erhöhen. Aber das ist auch nicht genug. Es muss auch ein Industrie geben, es muss auch Innovation in diesem Gebiet geben. Und
was ist Innovation in welcher Hinsicht? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ich meine, so nach dem Zweiten Weltkrieg und Anfang des Kalten Krieges haben wir gesehen, dass Amerika so wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat an der Unis, an Thinktanks, an dann auch für Aufrüstung. Und die haben alle zusammengearbeitet. Wenn man zum Beispiel das ist so Computerindustrie in Kalifornien und es sind alles vernetzt und es gab diese riesen Investition, das Riesengeld, das ist dann an den Universitäten, an Firmen und und es hat so nicht nur mit Aufrüstung zu tun, natürlich, aber das hat schon diese Innovation gefördert und das brauchen wir.
Das braucht hier enorm viel Zeit, nicht? Die Zeit haben wir wahrscheinlich nicht.
Nein, kurzfristig. Ja, aber man muss irgendwann anfangen. Ja. Und ja, es braucht Zeit, aber ich meine, wenn man sich schnell bewegt, so 5-10 Jahre, so mittelfristig, ist es nicht, wir sprechen nicht von 20-30 Jahren, es könnte schneller gehen, aber dafür muss man wirklich muss das machen.
Es braucht Zeit und es braucht auch Geld.
Also das Problem an der Uni zum Beispiel, wenn man nach Deutschland schaut, um einen neuen Professor zu schaffen, muss man durch den Bundeslandshaushalt, Budget und Politik gehen. Jetzt kann man einfach nicht neue Lehrstühle schaffen. Es geht einfach nicht. So durch die heutige Struktur ist das eigentlich nicht möglich. Man müsste eine andere Struktur entwickeln.
Mhm. Ja. Tobias, wie siehst du das? Mir punkto NATO auch.
Ja, also Europäische Verteidigungsunion, das glaube ich nicht, das ist unmöglich. Das sehen wir jetzt zum Beispiel Spanien. Die haben überhaupt kein Interesse, nur schon einen Euro mehr auszugeben. Für die ist die Ukraine weit weg. Das ist eine sozialistische Regierung, die hat null Interesse daran. Also es wird unglaublich schwierig. Allenfalls könnte man sagen, die müssen dann vielleicht Transferleistungen bezahlen, aber das halte ich für absolut ausgeschlossen. Also ich glaube, es muss in der NATO passieren, dann sind auch die Briten dabei, die müssen unbedingt dabei sein, weil die eine sehr wichtige Brücke sind zwischen Europa und USA und auch für die Verständigung sehr wichtig sind. Also das muss irgendwie dort passieren und dann werden wahrscheinlich eben ein paar Länder werden das vorantreiben. Und dass es geht, zeigt Polen. Polen ist jetzt nicht das reichste Land in Europa, aber die haben schon sehr hohe Verteidigungsausgaben. Und es führt keinen Weg daran vorbei.
Führt keinen Weg an der NATO vorbei.
Ja, und es werden einfach die Gewichte, die finanziellen Gewichte werden anders verteilt. Und also so wie ich das lese, was in Amerika und jetzt unabhängig von der Trump-Administration einfach gefordert wird, dass die Lasten anders verteilt werden. Das ist nicht so schwierig. Da muss man jetzt nicht unbedingt schon eine riesige Rüstungsindustrie haben. Das wäre die mittelfristige, aber man muss jetzt kurzfristig relativ schnell das Budget aufbauen. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da glaube ich jetzt nicht, dass die Amerikaner werden Europa nie im Stich lassen oder die NATO verlassen. Das werden sie nie tun, aber sie möchten ganz klar, dass die Gewichte anders verteilt sind.
Du bist nicht einverstanden.
Da bin ich nicht so sicher. Oder nicht mehr. Es hängt davon ab, was mit den Republikanern passiert. Was passiert mit der Republikanischen Partei nach Trump? Das wissen wir nicht und das wird entscheidend. Wenn nochmals eine Trump-Figur an die Spitze kommt, ich bin nicht so sicher, dass sie würden Europa nicht im Stich lassen. Ich wünsche, ich könnte was anderes sagen, aber ja, nee, ich, das, wenn ich in irgendwelche europäische Regierung wäre, würde ich kein Vertrauen darauf legen. Oder das, ich meine, dieses Denken, dass wir können auf die Amerikaner zählen, mittel- langfristig, also kurz, ja, wer weiß, aber das ist meines gefährlich.
Eine weitere Baustelle in diesem Gefüge ist ja, dass in vielen europäischen Staaten die populistischen, nationalkonservativen Bewegungen Fahrt aufnehmen, an Einfluss gewinnen. Was bedeutet das für die Idee einer europäischen Einheit oder eben das sich zusammenraufen? Inwiefern ist das eine Gefahr oder ist das...
Ja, es ist eine Gefahr, aber das kommt und dann wieder geht. Und wir sehen, das ist nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass so europäische Gegner oder Parteien, die eher antieuropäisch sind, die Unterstützung gewinnen. Manchmal ist es von links gekommen, manchmal rechts. Jetzt sehen wir ein bisschen Rechtsrutsch. Es ist schwierig für sie, mehr als 30% Zimmeranzahl zu bekommen. Und das reicht nicht, eine Mehrheit in irgendwelchen Parlament zu schaffen. Sie müssten immer dann einen Koalitionspartner finden, wenn das möglich ist. Und diese Mehrparteien-parlamentarische Systeme bieten uns ein bisschen Schutz an von die Extremen. Aber es stimmt schon, dass wir sehen mehrere Politiker und mehrere Parteien, die eigentlich benutzen Europa als Sündenbock Unterstützung zu gewinnen. Und das hat auch dann Europa geschadet, weil dann ist es leichter für uns alle oder für das Volk einfach dann zu sagen, das Problem kommt aus Europa und es ist nicht unsere Regierung oder es ist nicht uns. Und,
das habe ich jetzt die Sündenbock-Funktion, das habe ich nicht verstanden. Inwiefern ist das?
Sie sagen also, wenn irgendwas im Land schief geht, kann die Politiker dann sagen, das geht schief, weil Europa das gemacht hat. Okay. Und es ist nicht unsere Schuld. Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Wenn nur Europa das gemacht hätte, dann...
Und kann man erwarten, dass es hier auch vielleicht irgendwie einen Wendepunkt ein Stück weit gibt, durch die aktuelle Situation, durch den Druck, der jetzt von außen kommt, dass es hier doch vielleicht stärkere Tendenzen in Richtung Einigung oder Integration gibt?
Oder mindestens, ich weiß nicht, ob es wirklich so einen Druck zur Einigung gibt, aber mindestens, ich vermute, das werden wir schon in Umfragen sehen, dass die Leute ein bisschen mehr Unterstützung für die Idee Europa haben. Das schon, dass Leute in diese Richtung bewegen.
Gut. Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Fragen, aber wir sind jetzt schon, müssen jetzt schon Richtung Schluss einspuren. wir können natürlich nur vieles berühren oder kurz beleuchten. Wir haben jetzt gar nicht über die Schweiz gesprochen, das haben wir absichtlich so abgemacht, aber wir haben auch gesagt, ein Satz zur Schweiz, jetzt, wo steht die Schweiz, welche Rolle hat das Land jetzt auch innerhalb von Europa, die wollen wir uns doch nicht verkneifen und euch fragen, wie sieht das aus, ganz kurz irgendwie, Schweiz in dieser ökonomischen, auch sicherheitspolitischen Konstellation, wie sie sich jetzt heute zeigt. Wirklich nur kurz.
Ja, gut, also ökonomisch ist die Schweiz sicher gut aufgestellt, nicht perfekt, aber sicherheitspolitisch ist die Zeitenwende überhaupt nicht angekommen. Ich habe das Gefühl, wir leben immer noch in den schönen 90er Jahren, wo alles rund uns herum ganz ruhig ist. Also, da ist noch viel zu tun.
Ja, was ist denn konkret, um das auch nur kurz zu sagen, was, ja. wo gilt es, was zu tun?
Ja, man hat das Gefühl, dass alles, was jetzt passiert ist, betrifft uns gar nicht. Bei den Zöllen ein bisschen jetzt, da sieht man, da wacht die Bevölkerung auf, aber sicherheitspolitisch.
Was ist denn alles der Plan?
1%
im Jahr 32 oder sowas. Und gleichzeitig...
Und gleichzeitig will jetzt die Mittepartei noch 4 Milliarden der AHV aufbürden. Wir haben die 13. noch gar nicht finanziert. Das Verteidigungsbudget ist etwa gleich viel wie die 13. AHV. Also die, ja, also ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was. Es ist so absurd. Ich meine, irgendwie finanzpolitisch, sicherheitspolitisch sind wir immer noch im Nirvana im Moment. Also da bin ich, da ist noch ein weiter Weg vor uns.
Dornröschenschlaf sozusagen. Ja. John?
Vielleicht das Amerikanische, ich überlasse das. aber ja, nein, ich meine, die Schweiz ist immer noch ein kleines Land mittendrin in Europa und es muss einfach Kooperation geben zwischen Schweiz und Europa und das, ich meine, es gibt keinen anderen Weg. Militär, Verteidigungspolitik, ökonomisch, einfach das zu erkennen, dass das so ist. Es ist nicht möglich, einfach rein nach innen zu kehren. Das geht nicht mehr. Das geht nicht.
Ja. Jetzt, wenn wir Europa uns anschauen, jetzt gehen wir in Richtung Prognostik auch. Das ist natürlich immer ein wenig auch Kaffeesatz lesen, aber das vieles, was jetzt läuft, also auch die Zölle und so, wo das hinführt, das wird sich alles zeigen. Da sind sich alles viele, sind die Meinungen sind da nicht gemacht und ist vieles offen. Aber trotzdem jetzt der Versuch, jetzt Europa in die Zukunft, Punkt Europa zu sehen, wo stehen wir da in 20 Jahren, welche Entwicklungen sind aus eurer Perspektive wahrscheinlich, welche sind auch wünschenswert?
Ich meine, wie gesagt, wir stehen vor einer Wende. Die Welt ändert sich und die Amerikaner, die haben für die letzten 70 Jahre so diese Führungsrolle gehabt. Es scheint, als ob sie versuchen, mindestens das aufzugeben. Und dann besteht dort eine Chance für Europa, wenn wir das nutzen, greifen. Und das könnte dann, ich sehe die Hoffnung für 20 Jahre, wenn wir diese Möglichkeit benutzen, gibt es schon die Möglichkeit, immer noch an die Führung der liberalen Welt zu sein.
Okay.
Ja, 20 Jahre. Ich würde jetzt sagen, dass diese ernstere Situation auch wieder bessere Diskussionen bringt und dass man wieder Prioritäten setzen kann und auch bessere Leute wieder in die Politik gehen, weil es um etwas geht. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem. So die letzte Generation von Politikerinnen und Politikern war schon sehr schlecht, also auch bei uns. Und ich glaube, das ändert... weil es um nichts mehr ging. Das Problem ist doch, wenn es um nichts geht, dann zieht es die falschen Leute an. Mhm. Und wenn es wieder... Und jetzt kommen sehr wichtige Entscheidungen. Es spielt wirklich eine Rolle, was die Politik entscheidet. Und in den letzten 30 Jahren spielte das wie keine Rolle. Und jetzt spielt es wirklich eine Rolle. Und ich glaube schon, dass das führt schon dazu, dass auch Europa sich stark erneuern wird in den nächsten 20 Jahren.
Also das würde wiederum bestätigen, dass es Krisen braucht, um irgendwie vorwärts zu machen, um vorwärts zu kommen.
Ja, logisch. Ich meine, das ist auch persönlich so. Wenn es gut läuft, macht man Fehler und dann plötzlich merkt man, so sind wir. Ja.
Wir brauchen etwas Motivation. Mhm. Genau. Also ganz grundsätzlich, wie blicken Sie beide persönlich in die europäische Zukunft? Mit welchen Gefühlen? Verhalten optimistisch?
Es ist zyklisch, oder? Schauen wir nochmals Europa 70er Jahre. Da hat man von der Eurosklerose gesprochen. Es war alles blockiert. Wirtschaftskrise, Inflation, Arbeitslosigkeit, Schulden, alles war da. Oder miserable Geldpolitik. Und ab Mitte 80er Jahre ist plötzlich ein unglaublicher Schub durch den Kontinent gegangen. Aber es kam von den Ländern. Es kommt nicht von oben, es kommt von den Ländern. Plötzlich Frankreich, Deutschland haben und auch die Briten haben danach mitgemacht, aber vor allem Frankreich, Deutschland, Benelux, die haben wieder auch Italien. Also das wird sich wiederholen, das kommt wieder.
John, du bist...
Auch, ich sehe das ja genauso, auch... Ich bleibe optimistisch.
Das ist ein schöner Punkt für den Moment. Wir würden da die Fragerunde eröffnen, auch für das Publikum, wenn Sie Fragen an die zwei Experten haben.
Der Begriff Freihandelsabkommen ist nicht erwähnt worden, weil Trump zeigt ja so für Freihandelsabkommen. Wie beurteilen Sie das? USA, Europa oder beziehungsweise Schweiz Freihandelsabkommen, ohne die Landwirtschaft jetzt zu erwähnen, bitte.
Ja, das kann ich. Also es gibt ja zwei Versuche. Der eine war ungefähr vor 20 Jahren oder so. Da ist man sehr weit gekommen und das ist dann wirklich an der das Freihandelsabkommen ist dann wirklich an der Landwirtschaft gescheitert. Da ist man sehr, ich glaube, es war in der Bush, du korrigierst mich, es war in der Bush-Administration. Bei Trump ist man überhaupt nirgendwo hingekommen. Das kam nicht mal in eine ernsthafte Phase und deswegen ist die Aussicht da sehr, sehr gering. Und ich höre immer mehr, wir brauchen das gar nicht. Und jetzt ist es sowieso völlig illusorisch. Ja.
Meine Frage zur KI. Ich habe in der NZZ gelesen, dass bereits KI mit KI kommuniziert und wir Menschen bleiben draußen. Deswegen finde ich, einen zögerlichen Umgang mit KI gar nicht so dumm. Was sagen Sie dazu?
Sag du mal was dazu.
Ja,
ich finde es absurd.
So, ich finde es eine schwierige Frage, so allgemein, nicht nur zu KI, aber zu dieser Frage von Regulierung, Regulierung von neuer Innovation. Weil auf der anderen Seite sehen wir den USA und dort gibt es gar keine, sehr wenig Regulierung in diese Idee, dass wir einfach, wir schaffen das, wir schauen, was rauskommt und dann 10 Jahre später, wenn dann, versuchen wir das zu regulieren und dann ist es vielleicht zu spät. Wir haben das mit zum Beispiel Ride-Sharing, Car-Sharing übergesehen. Das hat das ganze Taxi-Industrie auf den Kopf gestellt. Taxifahrer in New York haben sogar Selbstmord begangen, weil sie haben das ganze Geld verloren. Sie haben Millionen für diese Taxi-Medaillen ausgegeben, die jetzt 5 Jahre später völlig wertlos sind. Und es hat wirklich das Leben von vielen Leuten zerstört. Umso, dass wir ein paar Minuten schneller irgendwann auf ein Telefon für ein Taxi rufen können. Ob es wirklich das Leben verbessert hat oder nicht, weiß ich nicht. Okay. Viele Magen, ich benutze immer nicht so oft, vielleicht, oder nicht oft genug. Auf einer Seite, ich meine, ich sehe nicht, dieser Weg hat auch viel Probleme verursacht. Und ich meine, wir sehen viel Unterstützung für Trump und für andere, teilweise, weil das Leben würde für viele schlechter oder harter. Auf der anderen Seite, die andere Antwort, um das sofort zu regulieren, um so das einfach nicht möglich ist, das ist auch nicht die richtige Lösung und versucht und macht es einfach, die Innovation einfach nicht möglich. Ob wir diesen Mittelweg finden oder nicht, das ist das Problem. Das ist, was schwierig ist. Und Amerika ist immer in eine Richtung gegangen, Europa ist in eine andere Richtung gegangen. Und ich meine, es muss irgendwie ein Middle Ground, aber das ist auch schwierig zu finden.
Gut, eben du siehst das ein wenig anders, Tobias, oder?
Ja, eindeutig. Nein,
ich finde, gerade KI ist aussichtslos. Wie will man das verbieten? Was wir uns sehr schnell überlegen müssen, ist ganz konkret an der Uni. Was machen wir? Wir müssen die Prüfungen ändern. Ja. Wir können jetzt nicht mehr einfach sagen, schreibt eine Seminararbeit und dann das ist, sondern man muss vielleicht wieder mehr mündliche Prüfungen machen oder die Leute 4 Stunden einsperren mit Bleistift und Papier, wie es noch in meinem Studium war. Das hat auch funktioniert, ich lebe immer noch. Solche Dinge, muss ganz konkret überlegen, wie man diese negativen Auswirkungen schnell in den Griff bekommt. Und es ist eher eine Frage der Geschwindigkeit, eben wenn man sieht, dass es zu weit geht, muss man schnell. Ja. Ich bin auch für Regulierung, aber nicht im Voraus. Das ist auch völlig aussichtslos. Das ist eine globale Technologie, die setzt sich sowieso durch. Aber es gibt dauernd Verbesserungsdinge, aber diese Art der EU, das ist verheerend. KI ist zum Beispiel jetzt auch in der Kriegsführung, wenn wir von Aufrüstung sprechen, absolut entscheidend. Gut, dann hat man eben diese Waffen dann halt nicht. Ich bin ja auch nicht aufrüstungsbegeistert, aber es ist jetzt halt so. Man muss da voll mit
und mitziehen. Die Angst, dass man nicht mehr zurück kann, dass man nicht zurückregulieren kann sozusagen.
Nein, das kann man nicht, aber bisher ist es immer gut herausgekommen. Wir sind, ja, das ist die historische Erfahrung. Wir haben der Kanton Graubünden hat irgendwie, wie lange? 30 Jahre das Auto verboten. Eine Abstimmung nach der anderen. Und dann ist man mit dem Auto bis nach Bad Ragaz. Und dann hat man 2 Pferde vorne hin. Es gibt Bilder, wenn man schaut. Auf dem Internet gibt es Bilder, sind die Leute im Auto, vorne 2 Pferde, die einen dann ins Engadin ziehen. Ich meine, das ist die Alternative. Und beim Auto, wenn man denkt, wie viele Leute im Straßenverkehr umgekommen sind, das ist ja eigentlich untragbar. Das sind ja Millionen. Aber da macht man halt Prüfungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen, Gurten. Jetzt können wir damit leben.
Weitere Fragen? Ja, vielleicht hier.
Ob Kinder Arau ehemals Migration aus Berlin, besteht auch eine Gefahr für die Freiheit der Wissenschaft in Europa? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Kleines Memo. Hitler hat Dozentenlager gebaut, damit die Herren und Damen Gehirnwäsche kriegen.
Was ist eigentlich die? Können wir das? Was ist eigentlich die Frage? Was können wir das kurz zusammenfassen? Was die Gefahr die
Wissenschaftsfreiheit.
Von Wissenschaftsfreiheit? Also die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr steht in Gefahr. In Amerika, ja, ganz klar. Für Europa noch nicht. Ich meine, das stimmt. Momentan sehe ich das in Europa nicht. Wir sind immer noch, ich fühle mich mindestens immer noch geschützt. Ich kann einfach ein Beispiel geben. Ich unterrichte momentan einen Kurs zur amerikanischen Politik. Ich habe das Gefühl, dass ich kann in diesem Kurs sagen, was ich will. Und ich beschränke mich nicht ein. Es ist überhaupt kein Problem. Ich würde ganz anders denken, wenn ich in Amerika wäre. Ich meine, hier sehe ich weniger Probleme. Das aber bedeutet nicht, dass es nicht ändern könnte. Das hängt einfach von Regierung ab. Wir sind alle von der Regierung am Ende des Tages abhängig. Und man sieht das sogar in Amerika. Hätte mir vor einigen Tagen, vielleicht vor einigen Wochen gefragt, ob die amerikanischen Universitäten immer noch abhängig wären, hätte ich vielleicht ja gesagt. Und sie haben ein bisschen Schutz, weil sie privat sind. Aber am Ende des Tages, sie kriegen so viel Geld für die Forschung von Regierung, die sind immer noch davon abhängig, sogar die privat sind. Und das bedeutet, dass ja, wenn irgendeine Regierung sagt, dass es gibt keine akademische Freiheit mehr, dann gibt es nicht mehr. Aber glücklicherweise, ich sehe das in Europa momentan nicht. Und höre auch von Kollegen, dass das nicht. Aber in Amerika schon.
Weitere Fragen?
Ich kann ganz sagen, Sie, Herr Professor Straubmann, haben gesagt, realpolitisch, dass die USA die NATO nicht verlassen werden. Was gibt Ihnen diese Gewissheit?
Ja, ich schaue die Interviews und die Verlautbarungen und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, einen ganzen Kontinent aufzugeben. Mir leuchtet das nicht ein. Und das war von Anfang an eine ganz seltsame Wahrnehmung in Europa. Ich meine, das hat Bush gesagt, das hat Obama, sie sagen das seit Jahrzehnten, beteiligt euch einfach mal mehr an den Verteidigungskosten. Und ich habe in den Zeitungen hier immer gelesen, ja, die wollen die NATO nicht mehr. Also ich muss mal schon sagen, die Europäer haben eine totale Wahrnehmungsstörung, was in Amerika läuft. Und wenn sie direkter eben nachschauen und hören, was in Europa, in den USA diskutiert wird, dann kriegen sie oft ein komplett anderes Bild. Und ich bin auch sehr enttäuscht manchmal von den Europäern, Medien, die überhaupt nicht in der Lage sind, diese amerikanische Diskussion abzubilden. Also das ist für mich also fatal. Und die Europäer müssen sich wieder bemühen, besser zu verstehen, wie Amerika funktioniert. Es ist natürlich anders als Europa. Aber es ist nicht, sie haben da ein riesen Establishment, Foreign Policy Establishment, und da ist der Konsens klar, wir brauchen Europa. Das ist von mir, wie viel hast gesagt, eindeutig. Und ich habe noch nie eine Verlautbarung gesehen, was heißt, wir geben Europa auf. Ich kenne keine Verlautbarung der Regierung. Und ich habe jetzt gerade wieder mit dem Außenminister Rubio ein Interview geschaut. Der sagt das etwa 10 Mal, das sei für sie keine Option, das komme nicht in Frage, dass man die NATO aufgibt. Aber die Europäer sollen bitte mal bezahlen. Das ist ja logisch. Das ist doch völlig logisch. Und wenn die Europäer immer wieder so tun, eben die Spanier, die wieder sagen, es interessiert uns nicht. Ja gut, dann muss man halt den Europäern drohen, sonst bewegen sie sich nicht. Also, und das macht so keinen, also das wäre strategisch so dumm, also das kann ich mir schlicht nicht vorstellen.
Nee, ich will einfach sagen, das stimme ich zu. Ich meine nicht, ich kann mich auch nicht vorstellen, dass Amerika aus NATO austritt. Meine Überlegung wäre einfach, ob Russland Litauen oder Lettland angreift, was dann? Wird Amerika, zählt Artikel 5 oder nicht? Ja, und da, sogar wenn wir können sagen, so ist 90%, dass Amerika dabei wird, es bleibt immer noch diese andere 10%. Und das ist, was mir etwas Sorge macht. Vor einigen Wochen hatte ich, oder vor Trump, weniger Sorge gemacht. Aber ich meine, es verursacht diese Ungewissheit, dass jetzt da ist, das früher nicht da war. Und das ist, was ich beängstigend finde.
Also ich glaube, die Abschreckung hilft da eben noch. Ich meine, über Polen sind immer diese atomaren Flugzeuge, und die sieht Putin immer. Er sieht, es geht 10 Minuten und Moskau ist ausgelöscht. Und ich meine, dieser Schirm gilt für die NATO-Länder nach wie vor und auch für die baltischen Staaten. Also.
Gut, dann eine letzte Frage vielleicht noch. Ja.
Mich würde noch Ihre Meinung interessieren zum Aufkommen des autoritären Populismus, weil ich finde, es ging mir ein bisschen zu schnell. Man hat irgendwie gesagt, ja, das ist nicht kein großes Problem, ich kriege keine 30%, aber ich meine, es ist sehr wohl ein Problem in Frankreich, in Italien. In Deutschland ein sehr großes Problem, finde ich. Sie haben auch anfangs über die Inkompetenz der amerikanischen Regierung gesprochen. Ich meine, wenn wir uns die AfD-Leute anschauen, das ist ja ein ganz, ganz wilder Haufen, also nicht nur inkompetent, sondern auch extrem gefährlich, mafiös, also ja.
Oh ja, ich will nicht sagen, dass es nicht ein Problem ist, dass es nicht gefährlich ist. Einfach, dass im Vergleich mindestens mit Amerika, wo man zwei Parteien hat und eine davon ist wahnsinnig. Mindestens haben wir 6 oder 7. Und sogar, es ist schon problematisch, dass die AfD einfach doch so viel Einfluss hat. Aber am Ende des Tages vermute, dass wir werden immer noch eine Regierungs-CDU-SPD haben, was Und sie auszuschließen ist auch ein Problem, weil dann haben wir immer noch diese 30% der Wähler, die dann sagen, oh, wir haben keinen Einfluss, obwohl wir so viele Stimmen haben. Und das ist auch ein Problem. Aber das ist auch immer ein Problem. Es ist auch kein Problem in einem parlamentarischen System. Es gibt immer ein Partei, der 30% hat, der ausgeschlossen ist. Ja, und dann einfach mal schauen, wie das weiterentwickelt. Weil wenn sie dann mit Trump verbunden worden sind und Trump, wir sehen, dass es gibt Arbeitslosigkeiten, diese Politik funktioniert nicht, um sie das dann überleben können, ist auch eine Frage. Müssen wir mal schauen. Ja.
Gut, dann sind wir damit am Ende des heutigen Talk im Turms zum Thema Europa. Europas Zukunft, Herausforderungen und Chancen. Wir haben gehört, es ist eine Chance, dass Europa aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Die Schweiz vielleicht auch. Es braucht Kooperationen pragmatischer Art, nicht unbedingt immer von höchster Ebene. Dann haben wir auch die These gehört, dass sich die Trump-Regierung mit den jüngsten Entscheidungen vielleicht gleich selbst das Grab geschaufelt hat. Wir sind gespannt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Vielen Dank, geschätztes Publikum, für Ihr Kommen, für Ihre Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank besonders auch an Jonathan Slapin und Tobias Straumann für das engagierte Diskutieren, die interessanten Einblicke. Der nächste Tag im Turm findet Ende oder nach den Sommerferien statt, am 9. September. Wir hoffen, Sie sind dann wieder dabei. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und weiterhin angeregte Gespräche. Die beiden Herren sind sicher auch noch einen Moment da.
Winston Churchill hat einmal gesagt, never waste a good crisis. Mindestens einmal die Crisis, die habe ich jetzt gehört. Jetzt müssen wir schauen, dass wir sie nicht wasten. Und wie das herauskommt, das haben wir von den beiden Herren gehört. Danke vielmals. Ich möchte mich zuerst bei den Moderatoren herzlich bedanken und dann natürlich selbstverständlich bei den beiden Herren, Tobias Straumann, etwas Süßes und eine Mitgliedschaft für die UZH Alumni für ein Jahr. Wahrscheinlich hast du etwa 20 Jahre lang Mitglieder für jeden Vortrag, den du hier haltest, meine Damen und Herren. Ihnen danke ich natürlich besonders. Eine Podiumsdiskussion ist immer dann gut, wenn es Publikum hat. Sie sind das Publikum. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Denken Sie an die UZH Alumni, denken Sie an den Fahnen. Ein lohnendes Investment, habe ich Ihnen schon gesagt. Und denken Sie vor allem auch an den Apéro, der jetzt beginnt. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und noch einmal herzlich fürs Kommen.